Ja, danke Gott auf jeden Fall, danke Jesus. Und wer schon mal die unauffällige Gestaltung unserer Wände hier entdeckt hat, wird dabei bemerken, mehr muss man gar nicht sagen. Das sind die zwei wichtigsten Aussagen, die es in der Bibel gibt. Jesus lebt und Halleluja. Und sie sind mit viel Liebe gestaltet worden und sehr schön an die Wand gebracht, hier von unserem Team, auch von Maria immer wieder. Ja, ich bin total dankbar, hier mal wieder stehen zu dürfen und ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Aber eins kann ich schon mal sagen, also das Thema wird sein, die biblische Perspektive in der Not. Das heißt, wenn man heute in die Welt schaut, sieht man, es ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Zu schnell? Langsamer kann ich nicht. Okay. Das wird schlecht. Da komme ich mit der Zeit nicht hin. Ich stecke jetzt auch hier in einem kleinen Dilemma, in einer Not und ich hoffe, dass mir Jesus jetzt helfen wird. Amen. Ja, ich habe also gerade in der letzten Zeit wirklich einige interessante Wunder erlebt. Und zwar habe ich, warum auch immer, eventuell auf den Heiligen Geist gehört und habe einige Sachen in meinem Leben verändert. Zum Beispiel habe ich angefangen, die Psalmen zu lesen. Ich lese jeden Morgen und jeden Abend Psalmen. 1, 2 oder 3. Manchmal auch nur einen und wiederhole ihn dann nochmal. Oder nur einen Teil eines sehr langen Psalms. Und das mache ich morgens wie abends. Warum ich damit angefangen bin, weiß ich nicht so wirklich. Aber ich habe es einfach getan. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Ich war vorher gar kein Fan der Psalmen, denn ich dachte, alte Geschichte, altes Testament, David, sein Problem. Aber wenn man sie dann liest, dann ist dann doch interessant, wenn der Heilige Geist, den wir immer wieder brauchen, um sozusagen was zu entdecken in dem Wort, was zwischen den Wörtern oder hinter den Wörtern steckt, dann wird man einfach diese unglaubliche Hingabe, diese Bußbereitschaft und diese Vergebung von David sehen können. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht heule. Und die ist einfach so, die steckt da immer drin. Obwohl die Psalmen teilweise ja wirklich Dinge sind, die man heute nicht mehr beten würde, dass man eben kurz sozusagen Gott darum bittet, dass er die Feinde dahin macht, sozusagen, das sollten wir heute nicht mehr beten, das ist halt der alte Bund auch noch gewesen und darin stecken wir heute nicht mehr. Und dann habe ich noch angefangen, weniger Kaffee zu trinken und generell weniger zu essen. Und diese beiden Dinge und alle drei Sachen zusammen, weiß ich nicht, die haben irgendwas mit mir angerichtet, wofür ich gar nichts kann. War nicht meine Idee, sondern ich habe es einfach getan. Und das führt dazu, dass ich seit einiger Zeit dann jetzt sozusagen mich vorkomme wie so eine Magnetschwebebahn. Ich weiß nicht, ob das einer kennt. Magnetschwebebahnen, das sind so Bahnen, die halt nicht auf Schienen fahren, aber sind schon Schienen, aber die schweben. Ne? Die schweben, aber fliegen nicht einfach nur blind irgendwo rum, sondern die haben einen Weg. Und sie müssen sich auf dem Weg halten. Aber sie haben keinen Kontakt zum Boden. Und ich bin irgendwie wie die Magnetschwebebahn. Die Magnetschwebebahn weiß nicht, wohin. Da gibt es eine Steuerung, die dahinter steckt. Und diese Steuerung ist für mich halt der Heilige Geist, Jesus Gott. Und auf den sich zu verlassen, macht für die Magnetschwebebahn wirklich sehr viel Sinn. Denn ich habe vor kurzem gesehen, es gab in Berlin in den 80ern, 90er Jahren eine Magnetschwebebahn, die einmal über den Bahnhof hinausgefahren ist, weil ein Mensch gesteuert hat und so aus Testgründen wurde ein Mensch sozusagen an das Steuer gesetzt und die Elektronik wurde ausgeschaltet. Und ja, dann ist die Bahn halt über den Bahnhof hinausgeflogen. Daran sieht man, wie wichtig das ist für uns Menschen, sozusagen wirklich uns an Gott festzuhalten. Und nicht immer wieder zu glauben, dass wir es doch irgendwie wüssten, dass wir es besser wissen oder dass wir es einfach besser können. So, letzten Donnerstag zum Beispiel, war dann auch mal interessant im Lobpreis, wir haben Donnerstag immer um 19 Uhr Lobpreis. Und der war für mich in dem Sinne sehr wichtig und sehr schön, weil ich da so ein Bild bekommen habe, wie mein Leben vor Jesus war und wie mein Leben nach Jesus ist. Und ich bin ja schon 59 Jahre auf diesem Planeten und bin erst vor knapp 3,5 Jahren zu Jesus gekommen. Das heißt, ich hatte gute 55 Jahre Zeit, sozusagen ausgiebig auszukosten, was man in diesem Leben tun kann und auf dieser Welt tun kann, oder besser in der Welt der Menschen. Denn die Bibel unterscheidet zwischen der Welt der Menschen und der Erde. Die Erde steht für die Schöpfung Gottes und auf dieser Erde ist die Welt der Menschen. Und am Ende meines Lebens ohne Jesus war ich wirklich am Ende, kann ich sagen. Wirklich am Ende, ich war wirklich lebensmüde. Ich habe wirklich mein Leben lang gegen mich selbst und gegen Umstände gekämpft. Denn meine Familie, meine Kindheit waren nicht sehr glorreich, die waren nicht sehr liebevoll, die waren nicht sehr schön und ich habe sehr wenig mitbekommen, könnte man sagen. Deswegen kommt man mit einem großen Defizit sozusagen in eine Welt hinein, die viel fordert. Und da hatte ich wirklich zu kämpfen. Mit allen Umständen, mein Leben lang, immer wieder. Und auch vor allen Dingen mit mir selber. Und an dem tiefsten Punkt wirklich hat mich dann halt wirklich Jesus gerettet. Ich habe ihn vorher nie gesucht. Ich hatte nie wirklich über ihn nachgedacht. Ich habe immer die Wahrheit gesucht. Ich habe immer Erlösung gesucht. Aber ich habe nie bei Jesus, bei Gott oder im Wort Gottes gesucht. Und er war da. Und er hat mich erstmal rausgeholt. Und da kann ich nur sagen, Halleluja, danke. Danke, Jesus, denn er lebt. Er holt einen heute aktiv raus. Und wie das funktioniert, ist ja auch eine gute Frage. Wie funktioniert sowas überhaupt? Also ich kann heute sagen, dass ich wirklich so unglaublich dankbar bin, dass ich mein Leben abgeben durfte, dass ich nach 3 Monaten, nachdem ich durch Zufall, wie gesagt, diese Dinge erlebt habe, also Zufall nicht mehr, sondern dass man diese Führung gespürt hat, oder dass ich diese Führung hatte, dass ein Punkt zum nächsten führte und ich war urplötzlich aus der Welt in die Bibel hereinversetzt. Hat 3 Monate gedauert und nach 4 Monaten wurde ich dann getauft in meiner Badewanne zu Hause. Da hatte ich noch keine Gemeinde. Von 2 lieben Brüdern. Der eine hat mich auch zu Jesus hingeführt. Und ich habe keine Ahnung, womit ich das verdient habe. Mein Leben war wirklich schlimm. Ich habe hier mal ein Zeugnis abgegeben und bevor ich das Zeugnis abgegeben habe, habe ich so ein bisschen gebetet und da hat der Heilige Geist, hatte ich so den Eindruck, hat mir gesagt, erzähl nicht, was du alles nicht getan hast, sondern erzähl, was du getan hast. Also was ich an Geboten gebrochen habe, war viel länger wie das, was ich nicht gebrochen habe. Ich habe eigentlich alle Gebote gebrochen, die Gott kannte oder uns gegeben hat, außer eines, ich habe keinen getötet. Wenn aber mal Jesus dazu nimmt, der sagt auch schon, was wir denken, ist schon auch etwas, wo wir vorsichtig sein sollen, dann könnte man sagen, habe ich alle 10 Gebote gebrochen, denn den einen oder anderen Menschen habe ich in meinen Gedanken auch schon gerne umgebracht, weil sie mir irgendwie im Weg standen, nicht das getan haben, was ich wollte oder warum auch immer. Also ich bin wirklich dankbar, dass er mich aus dieser Last rausgeholt hat, wirklich aus dieser Welt hinauszukommen und das ist ja das, was ja auch das Wort sagt, dass wir herausgenommen werden aus dieser Welt. Und wir leben noch in dieser Welt, allerdings als Menschen. Ja, und jeder Einzelne von euch ist genauso auserwählt. Jeder, der schon Ja zu Jesus gesagt hat, ist genauso auserwählt von Jesus. Ich weiß nicht, ob jetzt einer hier den Finger hebt, wenn ich ihn frage, ob er sich ganz alleine dafür entschieden hat, zu Jesus zu gehen. Ist da einer? Okay, nicht? Ich hatte euch gehofft, dass einer den Finger hebt, aber gut. Ja, okay. Ja, wenn man also die Idee hat, man hat das ganz alleine gemacht, dann kann ich nur sagen, Halleluja. Wahrscheinlich war da vielleicht doch allerdings eine Stimme, die dir gesagt hat, hey, wäre vielleicht eine gute Idee, zu Gott zu kommen oder zu Jesus Ja zu sagen. Also jeder Einzelne von euch ist wirklich auch auserwählt. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, bist du ein Auserwählter. Genauso wie die Jünger, die Jesus auch auserwählt hat, die vorher keinen blassen Schimmer hatten, was an dem Tag heute auf ihnen zukam. Als Jesus sie getroffen hat, hat er gesagt, komm mit und folge mir. Und sie haben ihm gefolgt. Und keiner, glaube ich, hat es, außer vielleicht Petrus, hat es als irgendwie negativ empfunden. Und auch David war auch ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und beim Psalm, vor allem Psalm 51 und 69, kann ich da nochmal empfehlen, beim Lesen der Psalmen, sieht man auch, was das bedeutet, wenn man wirklich die regelmäßig liest, dieses Herz. Es ist dieses Herz, was man beim Lesen der Psalmen wirklich entdecken kann, was der David eben hatte. Diese völlige Hingabe, diese völlige Klarheit, dass egal welche Feinde ihn in irgendeiner Form bedrängen wollen und was für Kriege, wer da gerade was macht und wer da gerade gegen ihn ist. Er hatte viele Kämpfe zu kämpfen in dieser Welt, aber er hat alles und immer Gott überlassen. Er hatte immer wieder auch Geduld zu warten. Wir müssen manchmal warten. Es geht nicht immer um uns, so wie wir es gerne hätten, sondern Gott ist der, der alles weiß. Das ist der Schöpfer, der von Anfang bis Ende alles durchgecheckt hat, alles weiß, was kommt. Und deswegen können wir uns auf ihn verlassen. Wir haben nicht den Überblick. Wir können oftmals, wir haben keine Ahnung, was am nächsten Tag geschieht. Selbst wenn wir manchmal was planen, können wir nicht wissen, ob unser Plan aufgeht. Mal geschieht's nicht. Ja, und wenn ich zum Beispiel auch in das Wort Gottes lese, seitdem ich in die Bibel hineinschaue, es wird mir immer wieder vor allen Dingen gezeigt, was für einen Einfluss die geistliche Welt eigentlich auf unser alltägliches Leben hier in der Welt hat. Und dieser Einfluss ist halt gigantisch. Und wir müssen, oder ich denke, man sollte sich gerade als Christ immer mehr und immer mehr und immer tiefer in dieses Geistliche hineinbewegen, das zu sehen zu wollen, sich danach zu sehnen, das zu sehen, dass der Heilige Geist uns wirklich die Augen öffnet. Ich meine, wir sehen alle, aber wieso kann uns der Heilige Geist die Augen öffnen? Wie geht das? Und das sind diese geistlichen Dinge. Das sind Dinge, die wir nicht sehen können. Da geht es auch darum, zu glauben. Zu glauben, dass dort einer ist, Gott, der wirklich was tun kann, was es in der Welt nicht gibt. Und das ist eben so die Kerngeschichte. Jesus lebt. Wir wissen, dass er nicht gerade auf dieser Erde wandelt, aber Jesus lebt. Punkt. Wie kann das? Also es gibt geistliche Wahrheiten und die Bibel ist voll von diesen Dingen. Und wir müssen uns wirklich diesen Dingen hingeben. Denn wenn wir das verstehen, dann können wir sie sozusagen ergreifen. Dann werden sie sich immer wieder bei uns zeigen. Dann können wir im Alltag damit umgehen. Dann können wir gegebenenfalls Dinge tun, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ja. Und was mich zum Beispiel als erstes so am fasziniert, also was mich am meisten fasziniert, was ich als erstes erkannt habe oder erkennen durfte, wie klar die Bibel schwarz und weiß trennt. Viele Menschen mögen das nicht. Die Menschen der Welt mögen das gar nicht. Die Welt mag das überhaupt nicht. Ich liebe das. Also es ist so unglaublich vereinfachend. Ich war früher in der Weltenretter-Szene unterwegs, habe halt versucht, den Planeten zu retten. Das war eine ziemlich irrsinnige Idee. Hatte einen Verein, wir haben Konferenzen organisiert, mit jede Menge Leuten zusammengearbeitet, zusammengebracht, Projekte entwickelt, bla bla blub, um die Welt zu retten. Einige davon gibt's noch, einige nicht mehr. Und da gibt es nur Grau. Alles Grau. Es gibt in dieser Welt gibt es vor allen Dingen nur Grau. Diese Welt ist Grau. Und die Bibel hat wirklich ein ganz klares Schwarz und Weiß. Es gibt Gut und Böse. Punkt. Die Dunkelheit erhält das Licht nicht, sondern das Licht erhält immer die Dunkelheit. Punkt. Und Gott ist das Licht. Gott ist das Gute und Gott ist Weiß. Und ich schaue mir lieber das Weiße, das Gute und versuche das Licht zu sehen, was mir den Weg leuchtet. Und nicht den Feind, der manchmal auch ja der Lichtbringer genannt wird, gerade in der esoterischen Szene, der sozusagen erblendet. Der blendet sozusagen und der Schein lässt mich größer werden, den er mir dann gibt. Und das ist auch unsere Verantwortung. Als Christ muss man eigentlich nicht mehr viel tun, behaupte ich jetzt mal, außer hier durchzuhalten. Unsere Verantwortung ist, den mittels des freien Willens, den der Vater uns gegeben hat, auch zu entscheiden, bewusst zu entscheiden. Und zwar nicht nur einmal die Woche, einmal im Leben oder einmal im Monat, sondern faktisch für mich ist das eine Geschichte, die ich täglich tue, bei jeder Gelegenheit. Denn wir haben jederzeit die Möglichkeit, immer wieder unter bestimmten Bedingungen in sowas wie so eine Knechtschaft und Abhängigkeit reinzukommen, in Dinge, die uns belasten, wenn wir uns Tatsache mit unserer Aufmerksamkeit und Perspektive hin zu Dingen dieser Welt orientieren. In dieser Welt gibt es keine Klarheit, in der Welt gibt es keine Wahrheit. Es ist immer irgendwie eine Mischung aus beiden. Und deswegen hängen wir dann immer wieder in der Lüge oder in der Unwahrheit fest. Und das ist immer so eine Form von Knechtschaft. Darin werde ich immer in irgendeiner Form auch bedrängt. Und im Endeffekt kann man sich aber auch entscheiden, immer wieder zu sagen, komm, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade drin bin. Ich weiß nicht, warum die Umstände sind. Keine Ahnung. Ich muss Dienstag zum Beispiel zum Zahnarzt und mir werden 8 Zähne gezogen. Ist nicht mein Wunsch, aber ich nehme es an. Es ist einfach eine Konsequenz aus dem, was in meinem Leben passiert ist. Und ich kann mal sagen, ich verlasse mich zu 100% auf Jesus Christus. Ich habe mit Jesus einen Arzt gefunden, ich sitze aber auf dem Zahnarztstuhl und ich fühle mich da immer wie im Abrahams Schoß. Frag mich, wie das geht. Das war in meinem Leben vorher nie so, sonst müsste ich da jetzt nicht hin. Wenn ich mich immer schon beim Zahnarzt wie in Abrahams Schoß gefühlt hätte, wäre ich viel früher, viel öfters da gewesen. Hatte ich aber nie. Ja. Also wir haben immer die Entscheidung, wirklich uns zum Bösen hinzureden. Und das Böse ist nicht böse. Es gibt viele Verführungen, die vom Bösen kommen, die total schön aussehen und uns oftmals sehr anspringen, sehr anlachen, sehr verführerisch halt sind. Oder wir entscheiden uns halt immer wieder und sagen, okay, brauche ich jetzt nicht, mache ich lieber nicht, denn Gott sagt, ist nicht gut. Und ich versuche mich halt wirklich mehr und mehr immer wieder zu Gott hinzubewegen. Und jedes Mal, wenn ich das tue, ist das mit Segen begleitet. Denn der Herr der Lüfte, den kennt die Bibel, der Herr der Lüfte, das ist der, der seit 2000 Jahren hier sozusagen, über 2000 Jahre hier tun darf. Ihm wurde was gegeben, er hatte Möglichkeiten hier zu wirken und ist der, der im Kern für das Grau verantwortlich ist. Das ist der, der geschickt wirklich Lügen mit Wahrheiten immer wieder mischen kann auf alle Arten, Art und Weise und überall. Ob es hier um Werbung geht, da ist es relativ klar. Wenn dir eine Versicherung irgendwie was ganz Tolles verkaufen will, dann wissen wir mittlerweile hoffentlich, dass die Versicherung eine AG, eine GmbH, sonst irgendwas ist und die wollen Geld verdienen. Und zwar mein Geld. Hin und wieder zahlen sie auch mal was aus, ist klar. Aber bei Werbung ist es klar, dass da immer sozusagen ein bisschen Wahrheit mit viel drumherum gemischt wird. Aber ansonsten ist es überall so. Egal welchen Kanal, egal was für Bücher, diese Welt kennt im Endeffekt keine wirklichen Wahrheiten. Man kennt das Wort Halbwahrheiten. Natürlich, wenn man in die Psychologie reingeht, viele Dinge stimmen. Wenn man dann wieder in die Bibel schaut, weiß man, warum es da ist, warum es so ist. Und das heißt, das Wort Gottes geht immer noch mal eine viel tiefere Note tiefer wie alles Wissen dieser Welt. Und woran liegt es? Da Menschen Menschen nicht erschaffen haben, sondern Gott den Menschen erschaffen hat, weiß er es auch am besten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Und deswegen, diese Welt ist wirklich voller menschlichem Wissen und zwar ist das immer eine begrenzte Perspektive. Genauso wie keiner heute weiß, keiner kennt die Bibel auswendig, ich meine, ein paar kennen das vielleicht, aber keiner kennt die volle Wahrheit der Bibel. Und unser Wissen, unsere Perspektive ist immer begrenzt. Wir sind diese Menschen hier und wir können nur so sehen, agieren und aus den Dingen, die wir erfahren haben, handeln die, die wir zur Verfügung haben. Es gibt nichts anderes. Wir können aus nichts nicht irgendwas machen. Und eben diese Welt ist wirklich auch voll mit Kompromissen. Ich habe vielleicht ein blödes Beispiel gewählt jetzt, aber irgendwie passt das auch. Und zwar, wenn man jetzt mal die deutsche Politik so sieht, gibt es hier Punkte, die mir dabei aufgefallen sind. Aber das ist wirklich nur ein Beispiel. Sehr plakativ, sehr einfach, sehr reduziert. Die deutsche Politik hat kein Problem damit, zum Beispiel gerade Putin zu verurteilen, ihm gleichzeitig sein Gas und Öl abzukaufen, weil wir halt in diesen Abhängigkeiten stecken und unterstützt dadurch logischerweise irgendwie auch den Krieg der Russen gegen die Ukraine und gleichzeitig schicken wir noch Waffen in die Ukraine. Zwar sehr halbherzig und viel zu spät, aber ich weiß nicht, wenn man diese 4 Punkte mal sich so kurz auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das schon etwas schräg, oder? Und das kann man eigentlich auf alle Dinge dieser Welt in irgendeiner Form runtertransferieren. Die deutsche Verwaltung kennen ja einige Leute, die ist manchmal auch nicht ganz klar auf ihren Wegen. Da kann man sich ziemlich drin verwickeln und ziemlich, sagen wir mal, verzweifeln. Oder zum Beispiel, wenn man an die ganzen Corona-Maßnahmen denkt. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner wirklich bis zum Ende logisch durchdacht erlebt hat. Ich nicht. Aber auch das ist vollkommen egal, denn ob uns das gefällt oder nicht, darauf, das spielt im Grunde genommen gar keine Rolle, denn die Mächte, oder es gibt Mächte, die in dieser Welt halt vorherrschen. Das sind einmal die, das ist zum Beispiel der Herr der Lüfte, der die Dinge tun kann, und Gott, der uns dann mal wieder sozusagen raushilft. Und als Christ besinne ich mich, also ich habe mich dafür entschieden, und ich hoffe, ihr tut das auch immer wieder, lieber auf Jesus, wie als auf die Dinge dieser Welt. Das ist so ein bisschen wie bei Petrus auch, ne? Petrus und Jesus, oder Jesus, Petrus und Johannes, es gibt für mich keinen Bibelvers, der sagt, dass Jesus jemals gegen die Obrigkeit vorgegangen ist, der sich großartig Gedanken über das System gerade gemacht hat oder über die Regeln dieses Systems. Im Kern geht es immer wieder in der Bibel darum, auch diesen Dingen einfach gehorsam zu sein. Und auch Petrus und Johannes, als sie zum Beispiel den Lahmen da vor dem Tempel geheilt haben und dann vor den Rat gezerrt wurden, die haben auch nicht den Rat jetzt angegangen und haben sich da beschwert, großartig, was sie da, wie schlimm das doch wäre, sondern sie haben einfach hingewiesen, hey, klagt ihr uns jetzt wirklich an, weil wir Menschen geheilt haben. Die haben also nur mit einem Fakt geantwortet und ansonsten haben sie sich auf Jesus und Gott berufen. Ja. Das heißt, auch keine Regierungsform wird unsere Seele retten. Und kein Mensch wird unsere Seele retten. Und Jeremia 17,5 sagt es denn wie folgt. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Arm macht, dessen Herzen vom Herrn abweicht. Fleisch zu seinen Arm machen heißt mehr oder weniger, wir denken, wir könnten hier wirklich was anrichten, was ausrichten. Natürlich muss man manchmal, wenn ich ein Regal oder ein Bild an die Wand hängen will, muss ich einen Hammer nehmen und einen Nagel in die Wand hauen und auch wissen, wie das funktioniert. Das ist so ein Wissen, das ist, da brauche ich meinen Verstand, da brauche ich manchmal Vernunft und das ist das, was Gott uns gegeben hat, um in dieser Welt Dinge tun zu können. Aber wenn es darum geht, meine Seele zu retten oder wirklich, sagen wir mal, ja, die Dinge zu durchblicken, da gibt es kein Wissen auf dieser Welt, was das für mich tun kann. Keine Instanz, und kein Menschen. Ja, und wo man das lesen kann, dass sozusagen das Böse, die Welt der Menschen, das Böse, das bekommen hat, ist zum Beispiel eine Offenbarung. Die lese ich aber jetzt mal nicht vor. Also ich möchte es aber echt mal empfehlen, Offenbarung 12, Vers 7 bis 12 und weiterführend noch in der Offenbarung 13, Vers 7, da kann man gut sehen, was für Möglichkeiten zum Beispiel der gefallene Teufel hat auf dieser Welt. Und deswegen ist es immer auch gut, als Christ auf Jesus zu schauen, aber nicht die andere Seite aus den Augen zu lassen. Es ist immer wichtig zu erkennen, dass die Dinge geschehen dürfen und können und teilweise müssen. Jesus spricht gerade in den Endzeit, wenn er in Matthäus 24 zum Beispiel über die Endzeit redet, sagt er ganz klar, dass hier Dinge geschehen müssen. Wenn wir von Krieg und Kriegsgeschrei hören, das sind Dinge, die geschehen müssen. Das gefällt keinem, mir auch nicht. Ich finde Kriege nicht gut. Ne? Doch das Wichtige ist, gerade für uns, und da kann man sich immer so drin ausruhen, für mich ist das so ein Segen heutzutage, nicht mehr in diesen Kämpfen zu sein und nicht mehr gegen diese Dinge dieser Welt zu sein. Denn das Gute regiert über Himmel und Erde. Das Gute ist Gott und Jesus hat die Sache immer unter Kontrolle. Auch hier ist die Offenbarung ein Buch, was wirklich zeigt, wer hat das hier, wer hält hier die Fäden in der Hand. Jesus ist der Einzige, der gefunden wurde in der Himmel und auf der Erde und unter dem Meer, so heißt es in der Offenbarung, der die sieben Siegel brechen konnte. Kein anderer wurde gefunden, nur er hatte die Macht und die Möglichkeit, weil er das geschlachtete Lamm war. Der einzige Mensch, der auf dieser Welt jemals gelebt hat und für andere einfach sein Leben gegeben hat. Er war würdig, die Siegel zu brechen. Und wer die Offenbarung schon mal gelesen hat, wird wissen, dass das der Anfang war. Das sind die Wehen, also da fängt es an. Also alles, was auf dieser Welt geschieht, geschieht aus einem guten Grund und aus einem bestimmten Grund. Ob wir das verstehen oder nicht und ob wir das mögen oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht immer wieder darum, sich auszurichten. Und Jesus hat den Sieg errungen. Jesus, also das Urteil ist gefällt, auch über das Böse. Egal, ob es um Menschen geht, egal, ob es um die Feinde geht, die auch in der Offenbarung halt erwähnt werden, was auch diese Systeme dieser Welt sind, was im Endeffekt der Herr der Lüfte denn darstellt. Und das Urteil wird vollstreckt werden. Da gibt es nichts auf dieser Welt, was irgendwie den Plan Gottes wirklich am Ende aufhalten kann. Es gibt nichts. Wir können uns darauf verlassen. Gott ist größer. Er ist der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat. Und allerdings, was eben so schwierig ist heute für uns Christen, ist, dass natürlich Gottes Wahrheit steht in absolut diametralen Gegenteil zu dem, was die Welt erzählt. In der Bibel steht das so und in der Welt kann man hören, dass es so nicht mehr anerkannt wird, dass es so nicht mehr gesehen wird. Denn die Welt entwickelt sich mittlerweile über diese Idee der Freiheit, über eine Form von falscher Freiheit und über diese Toleranz vor allen Dingen, die dieser Welt groß geschrieben wird, entwickelt sich diese Welt halt in einer ganz andere Richtung, wie Gott das gedacht hat mit seiner Ordnung. Gott hat eine Ordnung, die hat er eingerichtet, weil er uns kennt und nicht, weil er uns gängeln will, sondern weil er weiß, dass diese Ordnung uns gut tut. Das ist der Grund, warum es diese Ordnung gibt. Auch die Gebote sind nicht da, um uns von irgendwas fernzuhalten, was total toll wäre, sondern die sind immer da, weil sie gut für uns sind. Gott ist ein guter Vater und alle seine Ideen sind immer gut. Es gibt keine Ausnahme. Deswegen, weil dies so ist, weil diese Welt eben so eine ganz andere Wahrheit hat, so eine ganz andere Realität hat, deswegen wurde logischerweise auch Jesus gekreuzigt und von da an wurden auch alle, die ihn angenommen haben, die über ihn gesprochen haben, so wie Petrus und Johannes halt auch, wurden verfolgt. Und zwar damals auch radikal. So ist das heute auch noch. Wir hier sind die Glücklichen. Wir haben wirklich noch so viel Frieden, dass man eigentlich von morgens bis abends nur dankend auf den Knien rumrutschen sollte. Es gibt viele Ecken in dieser Welt, wo das in keinster Weise so ist, wo man auch als Christ nicht einfach sagen kann, Halleluja, ich glaube an Jesus. Und das auch noch draußen auf der Straße. Wir dürfen das. Wir dürfen aber nur nicht unbedingt jeden ansprechen. Und das ist auch der Grund, warum uns Jesus, wenn wir unser Leben Jesus geben mit der Taufe, holt er uns eigentlich aus dieser Welt raus. Er holt uns aus dieser Welt raus. Wir leben noch in dieser Welt mit unserem Fleisch, aber er muss uns hier rausholen, weil wir ansonsten in dieser Welt wie alle anderen blind uns verlaufen und einfach nur am Ende in eine Richtung gehen, die die meisten Menschen heute nicht sehen. Viele Menschen haben mit Himmel und Hölle relativ wenig am Hut und würden wahrscheinlich diese auch nicht als real bezeichnen. Und das ist auch deswegen auch so wichtig, wenn wir heute rausgehen, auch auf die Straße, wenn man heute wirklich diskutiert mit Leuten, die keine Christen sind. Und egal, wenn du wirklich standhaft ein biblisches Thema vertrittst, zum Beispiel krasses Beziehung und Sexualität, wird man ganz schnell merken, dass man da bei vielen Leuten nicht mehr weit kommt. Man wird sogar oft angegriffen und verspottet, weil die Welt halt schon so lange über sehr viele Bilder und sehr viele Medien Dinge eingepflanzt hat, so wirklich ist wie ein Einpflanzen von Bildern. Die Psychologie kennt diese Worte und da ist das relativ normal. Die Bibel kennt es nicht ganz so, aber es wird manchmal so beschrieben. Wir werden sozusagen wirklich verführt. Wir werden wohin gezogen, wo wir eigentlich nicht hin sollten. Da ist es auch wichtig, wirklich jeden Moment wachsam und nüchtern zu sein. Denn der brüllende Löwe, der umhergeht, entspringt derselben Wahrheit wie unsere Errettung durch Jesus Christus am Kreuz. Diese beiden Aussagen in der Bibel, da gibt es keinen Unterschied von wichtig oder wichtiger, sondern beide Aussagen sind die Wahrheiten der Bibel. Deswegen kann ich immer nur anraten, den brüllenden Löwen nicht aus den Augen verlieren. Er kommt, er ist da und er hat Interesse an dir. Aber jetzt kommt mal so eine gute Nachricht. Erstmal sind wir nicht alleine, weil du kannst als Mensch hier Jesus finden und Ja zu ihm sagen. Und da hast du eine kraftvolle Hilfe, wenn du sie annimmst. Es ist nichts, immer nur Lippenbekenntnisse von sich zu geben und das irgendwie theoretisch ganz toll zu finden und am Ende allerdings nicht sozusagen sich in den Hintergrund zu bewegen und Jesus vor sich zu stellen. Und wir müssen uns nur zu Jesus bekennen und an ihn festhalten und in ihm ausharren. Das ist eigentlich die gute Nachricht. Wir müssen nichts mehr großartig wirklich selber tun, denn wir werden geführt, wenn wir es zulassen. Jesus kämpft unsere Kämpfe. Und das war für mich nochmal so, also auch eine Erkenntnis. Und wie ich das jetzt auch so merke nach diesen Jahren mit Jesus, das ist das größte Geschenk ever auf dieser Welt. Und es ist so schwer weiterzugeben, weiß ich nicht. Ich kann das gar nicht so einfach so weitergeben. Aber wenn ich mir vorstelle, was ich für einen Kampf in meinem Leben hatte und wie das jetzt ist, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Ne? Das ist unglaublich. Und das ist real. Für mich ist es real. Alltäglich, jede Sekunde in meinem Leben ist Jesus eine Hilfe für mich und eine Stütze. Und hält mich. Amen. Danke. Und dann ist noch das Gute. Wir müssen nicht großartig jetzt was Neues lernen oder was auch immer tun. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen. Denn wir können das gar nicht. Wir sind auf eine gewisse Art und Weise immer blind. Wenn der Heilige Geist nicht die Augen öffnet für bestimmte Dinge, dann werden wir die nie sehen. Und der Heilige Geist verändert unser Denken. Ich muss in keine Therapien rein. Ich muss nicht mehr 10 Jahre lang Therapien machen, irgendwelche komischen Tabletten schlucken. Ich habe beides gemacht. Nicht 10 Jahre, aber ein paar Jährchen. Muss ich nicht mehr. Und ich bin dann auch nicht mehr der Doofe, wenn ich es nicht geschafft habe und muss den nächsten Therapeuten suchen. Der Heilige Geist verändert unser Denken und unser Herz. Und das ist wichtig. Wir werden auf Herz und Nieren immer wieder vom Vater geprüft. Wir können wirklich viele tolle Dinge tun, aber wenn wir sie nicht mit den rechten Herzen tun, dann hat das alles am Ende keinen Wert. Und was uns wirklich im Weg steht, sind halt, meistens Sachen habe ich jetzt schon gesagt. Ja, der brüllende Löwe ist manchmal schwer zu greifen, weil ich habe viel vorher mit Psychologie zu tun gehabt, habe viel mit Hirnforschung zu tun gehabt und von daher weiß ich ein bisschen was. Wir unterschätzen oftmals unsere eigenen Gedanken, kann ich euch nur sagen. Wir unterschätzen immer wieder die Kraft und die Macht unserer eigenen Gedanken. Das ist gefährlich, wenn wir das tun. Denn wachsam und nüchtern sein heißt ja nicht, wir sollen nichts trinken und nicht schlafen, sondern wachsam und nüchtern sein heißt im Geiste wachsam, nüchtern bleiben. Und deswegen gilt es darum, auch seine Gedanken immer wieder zu prüfen. So wie das Thomas schon mal letztens so schön in seiner Predigt gesagt hat, wenn wir Nachrichten schauen, die uns permanent belasten, ist das nicht gut. Dann müssen wir damit irgendwie ein bisschen aufhören, entweder diese Nachrichten an sich zu schauen oder zu gucken, wie gehe ich eigentlich warum mit diesen Nachrichten so um? Warum beschweren mich Nachrichten? Warum mache ich mir Sorgen, nachdem ich die gelesen habe? Warum kriege ich Angst? Und das ist das, wo der brüllende Löwe halt in uns unterwegs ist. Und jedes Mal, wenn er agiert, dann beschwert er uns. Dann sind wir nicht bei Gott, dann sind wir nicht in der Kraft von Jesus Christus unterwegs. Und da kriege ich uns auch immer wieder mit alten Verletzungen. Also das ist bei mir immer noch so. Ich bin nicht am Ende meines Weges. Und er kriegt einen immer wieder mit Verletzungen und alten Glaubenssätzen. Ne? Aufgrund meines Lebens und meiner Kindheit und des langen Lebens ohne Jesus habe ich jede Menge irrsinniger Glaubenssätze, die man nur nach und nach los wird. Aber man muss die nicht mehr annehmen. Man muss mit ihnen nicht mehr jeden Tag rumlaufen und immer wieder Ja dazu sagen. Und er versucht uns auch immer wieder wegzunehmen, was der Vater uns gegeben hat. Ich hatte immer wieder in den letzten Jahren so Erlebnisse, wo es echt, boah, da denkst du, super. Und der nächste Tag, weiß nicht, war fürchterlich. Entweder wurde man krank oder sonst irgendwas. Und das habe ich die ersten Jahre gar nicht so begriffen. Dass ich irgendwann mal auch das Bild bekommen habe, der Feind ist immer dabei. Der verlässt uns nicht. Er hat großes Interesse an uns. Deswegen ist es gut, ihn zu sehen, aber nicht ihm zu folgen. Ne? Und immer wieder Jesus ranzuholen. Jesus, hey, was ist hier los? Und auch eigene Bedürfnisse, die aus dem Fleisch herauskommen, ist immer eine große Gefahr drin, halt, wo Verführung ist, wo man sich verlaufen kann. Aber das ist jetzt keine Todsünde oder sonst irgendwas, sondern auch da wird man auch dann auch immer wieder korrigiert. Und wie gesagt, das Glauben an den Nachrichten dieser Welt ist immer ein Garant dafür, keine klare Sicht auf die Wahrheiten der Bibel zu behalten. Und was können wir tun? Wir müssen eigentlich nicht sehr viel tun, außer das, was wir vorher immer getan haben, sein zu lassen. Aber da kriegen wir immer wieder die Hilfe und die Unterstützung, demütig zu sein, gehorsam zu sein, Begriffe, die ich mein Leben vorher gar nicht hatte, die ich nicht wirklich benutzt habe, die ich nicht brauchte, die ich eigentlich nicht mal richtig kannte. Ich wusste nicht wirklich, was Demut war. Ein Zeuge Jesu zu sein. Jesus ist für uns gestorben und ist zum Vater gegangen und jeder, der ja zu ihm sagt, ist gerechtfertigt vor dem Vater im Himmel. Und deswegen sagt Jesus, auch in Offenbarung kommt das auf jeden Fall vor, dass wir ein Zeuge für ihn hier in dieser Welt sein sollen. Zeugnis zu geben, so wie das heute zum Beispiel auch der Sam gemacht hat oder auch der Merhan, dass er bei uns ist und dass er Dinge für uns tut, dass er lebendig ist. Wie sollen wir die Lebendigkeit und das Leben Jesu hier definieren, wenn wir den Leuten nicht erzählen, was wir mit ihm erlebt haben? Ja, eigentlich hatte ich noch ein paar Bibelverse. Die sind aber alle viel zu lang. Wie viel habe ich noch? Zum Beispiel 1. Petrus 5, 5 bis 9. Also, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Weiter. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also er sorgt sich um uns. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das heißt, nicht nur wir haben mit dem Feind zu tun, sondern auch die da draußen. Die da draußen haben aber keine Möglichkeit, damit umzugehen. Die da draußen verzweifeln immer mehr, oder viele von ihnen verzweifeln immer mehr, sind voller Ängste und Sorgen. Und denen geht es nicht gut damit. Und man kann sich die Welt dann auch nicht und seine Sorgen schön kaufen, könnte man mal sagen. Und wir sollen, wie gesagt, vor allen Dingen auch wichtiges Buße tun und vergeben. Zu erkennen, hey, was bin ich hier überhaupt für einer? Und dass ich hier nicht ich bin nicht das Gute, ich bin nicht gut, ich kann nicht gut sein. Die Bibel sagt mir das auch, ich kann nicht gut sein. Und das finde ich toll, dass die Bibel bestätigt, was mir schon immer irgendwie klar ist. Früher habe ich das immer als einen Teil meiner Minderwertigkeit angesehen, aber heute weiß ich, das ist die Wahrheit, ich kann nicht gut sein. Und deswegen Buße tun, immer wieder echt auf Knien, zu Hause, wo wir auch immer, Buße tun. Und das wird belohnt, das wird immer belohnt. Das tun wir nicht nur, um vor irgendeiner anderen Instanz jetzt ein Knecht zu sein, der wir ja anscheinend nicht mehr in der Welt sind, sondern wir werden belohnt, wenn wir das tun. Und es tut uns gut. Und auch vergeben. Wir müssen vergeben, immer wieder. Auch den schlimmsten Menschen, wo wir uns nicht vorstellen können, dass wir das wollen. Wir müssen vergeben. Wir haben hier mal so einen Film gesehen von einer Frau, deren Tochter erschlagen worden ist, und die Frau hat dann diesen Mörder seiner Tochter kennengelernt, ihrer Tochter kennengelernt, und ist dann ins Gefängnis gegangen und hat ihm vergeben, und die haben dann so eine Beziehung aufgebaut, dass der Mörder der Tochter nachher sowas wie ihr Sohn fast geworden ist. Und das ist das, was die Bibel uns sagen will. Das ist der Weg. Alles andere ist ein Weg, der für uns beschwerter ist, auf jeden Fall. Denn die drei, sagen wir mal, großen Gebote noch, die es ja gibt, neben den 10, ist ja, wir sollen halt Gott lieben, mit allem, was wir können und wie wir es einfach nur können, am besten lieben mit allem, was wir haben, was wir sind, mit unserem ganzen Herzen. Dann sollen wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Ich hatte schon mal mit meiner Selbstliebe echt Riesenprobleme. Habe ich immer noch. Und wir sollen unsere Feinde lieben. Das sagt Jesus zu uns. Und deswegen ist es wichtig, auch immer wieder auf ihn zu vertrauen, nur auf ihn zu vertrauen und das daran glauben, dass er uns in diesen Dingen hilft und unterstützt und dass wir dadurch gesegnet werden. Und da wäre dann so mein letzter Vers, glaube ich, für heute, Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Weiter. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein und des Wortes willen, das ich euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibt denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Amen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ja, das ist zwar ein bisschen kryptisch mit dem Weinstock und der Rebe, aber ich glaube, dass das irgendwie relativ klar ist. Und ich finde das gut, dass ich mittlerweile eine Rebe bin, die an einem Weinstock gebunden ist und nicht mehr freifliegend ein Ego in dieser Welt. Und da geht es dann darum, wirklich, wie beten wir zum Beispiel. Ich fand, letztens war der Fred Uwe hier, wer das nicht gesehen hat, gibt es auch im Internet bei Lichtblick Medien. Also lichtblick-berlin.de unter Medien. Und da hat der Fred Uwe zum Beispiel letztes Mal gesagt, beim Beten immer wieder auch darüber nachzudenken, nicht nur für unsere Sorgen zu beten, nicht nur für unsere Belange zu beten, sondern wirklich nicht nur um unser Wohlergehen, sondern auch wirklich immer im Auge zu haben, diese Bestimmung, die uns Gott gegeben hat, und die, um die Verheißung zu beten, die uns Gott gegeben hat, dass er und dass wir die Kraft durch ihn bekommen. Und dann noch, habt Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. Er sagt es, sehnt euch danach, dass ich wiederkomme. Ganz ehrlich, ich bin heilfroh, wenn er wiederkommt. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und auch nicht ganz unwichtig, weil da gibt es wirklich viele Hinweise, auch gerade, was denn Jesus sagt zur Endzeit, bereitet euch auf Schlimmeres vor. Ich weiß für mich, ich habe diesen Vlog für mich festgemacht, dass es in dieser Welt nicht bequemer werden wird. Also ich bin mir da sehr sicher. Es soll jetzt keine Angst und Furcht geben, aber die Bibel spricht davon. Amen, Halleluja. Und deswegen ist es wichtig, wirklich auch sich darauf vorzubereiten, und deswegen auch ist meine Sehnsucht nach Jesus und mich an ihn zu halten auch so groß. Unter anderem natürlich deswegen, weil ich auch, wenn man es tut, auch immer wieder diese Erfahrung macht, dass er einen hilft. Und deswegen, Jesus sagt ja, wir sollen die Kosten überschlagen. Es kostet halt wirklich auch ein bisschen was, ihm zu folgen. Logischerweise, man muss halt sein Leben geben. Man muss viele Gewohnheiten gegebenenfalls aufgeben, die eigentlich vielleicht auch nie gut waren für uns. Aber Gott sei Gedankt ist es auch nicht umsonst. Ich sag mal, Gott sei Gedankt ist es nicht umsonst. Ich weiß heute, dass das die beste Investition meines Lebens war. Es gibt keine lohnenswertere Investition, als sein Leben Jesus zu geben. Ich kann mich nämlich einfach noch auch innerlich immer wieder zu genau daran erinnern, wie leer mein Leben ohne Jesus war. Ich habe wirklich, wirklich viel erlebt. Es ist wirklich bunt gewesen. Ich kann mich nicht beklagen. Mein Leben war voller Dinge. Innerlich war ich immer leer. Und auch das, also ich könnte auch ein Buch füllen, aber im Endeffekt war es am Ende leer. Es waren so viele Kämpfe, wo am Ende kein guter Sieg war, wo es keine Frucht gab. Und jetzt, aus der weltlichen Sicht betrachtet, könnte der ein oder andere behaupten, mein Leben mit Jesus wäre deutlich langweiliger. Aber in Wahrheit, also fühle ich mich heute ausgefüllt durch das lebendige Wasser von Jesus Christus. Und das ist etwas, ich weiß nicht, das kann man nur erfahren, das kann man schlecht erklären. Das muss man einfach erfahren, oder es ist schön, wenn man es erfährt, und es geschieht, wenn man sozusagen den Worten folgt. Ja, somit das Fazit, also eigentlich war die Überschrift ja Tatsache, ich glaube, ich bin jetzt echt am Ende, die biblische Perspektive in der Not, und so werden wir halt wirklich alle Not überwinden, wenn wir an Jesus Christus festhalten und dem Wort Gottes folgen. Wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir ihm an ihm fest glauben, dass er in uns ist und wir in ihm. Das ist so für mich so die Kernkompetenz, in der ich mich immer weiter stärken möchte, wo ich immer wieder darum bitte, dass ich da auch Kraft kriege. Kein Umstand kann uns bedrängen, wenn wir an Jesus festhalten. Wenn wir wissen, dass Jesus uns auch selbst wenn wir körperliche sterben werden, können wir uns gewiss sein, dass wir dann bei ihm sind. Das hat ansonsten keiner. Nicht mehr der Tod dürfte uns wirklich Angst machen. Also er dürfte uns keine Angst machen. Denn Jesus ist für uns gestorben und so wie er zum Vater gegangen ist, werden wir auch zum Vater gehen. Amen. Halleluja. Und ich möchte euch hier einfach nochmal auch so ermutigen, wirklich, ja, haltet täglich wirklich mit eurem Herzen am Herrn fest. Glaubt diesen Nachrichten dieser Welt nicht immer alles und folgt ihnen vor allen Dingen. Folgt ihnen auch nicht im Gedanken und auch nicht im Herzen. Das Herz ist ja sehr, sehr wichtig, für mich persönlich auf jeden Fall, aber steht auch doch einige Male in der Bibel, wie sehr der Vater aufs Herz achtet. Sehnt euch nach biblischen Wahrheiten, denn die biblische Perspektive in all unserer Not ist immer nur Jesus Christus. Amen, Halleluja. Apostelgeschichte 4,12 wäre der letzte Vers. Und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Amen, Halleluja. Und achtet immer drauf, wie Maria letztens noch gesagt hat, wir sind Lichter. Also betet immer darum, dass genug Öl in eurer Lampe ist. Amen, Halleluja. Danke euch. Lieben Sonntag noch.
Danke, Ludger. Halleluja. Danke, Herr. Preisen dich. Ich will vielleicht am Anfang ein bisschen Musik rein. Ich will vielleicht doch noch beten über das Gesagte. Halleluja. Halleluja. Wir wollen vielleicht kurz aufstehen. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir danken dir. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und dass du an unseren Herzen arbeitest. Und dass du ständig an unseren Herzen arbeitest, Herr. Herr, wir tun Buße, es tut uns leid, wo wir uns ausgerichtet haben auf die Dinge dieser Welt. Herr, und wir wollen uns entscheiden, dass wir in allen Lebenslagen oder in allen Umständen uns immer wieder auf dir ausrichten, Herr. Herr, und deshalb sagen wir, Herr, wir wollen uns von keiner Angst beeindrucken lassen, von keiner schlechten Nachricht uns beeindrucken lassen, von schlechten Umständen. Gott, du hast gute Nachrichten für uns. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns immer mehr und mehr mit dir selber. Gott, du bist gut. Du hast gute Pläne mit uns. Komm, Heiliger Geist, und berühre uns, dass wir in allen Umständen uns immer wieder auf dich, Jesus, ausrichten. Komm, Heiliger Geist. Und ich sage, Halleluja. Alle Angst geht in Jesu Namen. Gott ist, bleibt bei dir, bei uns. Komm, Heiliger Geist. Wir wollen unser Denken, unser Gefühl auf den guten Gott, der gute Pläne hat, auf dir erwartet eine gute Zukunft, eine gute Zeit, weil Gott an deiner Seite ist. Gott, du bist gut. Amen. Halleluja, Gott ist gut.